Ich lese heute einen Text aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, und da heißt es in dem Buch 1. Könige, Kapitel 11, Vers 1. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sie sollten nicht untereinander heiraten, weil die Israeliten von ihren ausländischen Ehepartnern zum Götzendienst verführt werden könnten. Salomo aber hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Er hatte 700 Frauen, die aus fürstlichen Häusern kamen, und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und im Alter neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn, seinem Gott, wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Eine Botschaft, unsere Kirche und du. So heißt die Predigtreihe, in der wir als Kirche gerade stecken. Und ich freue mich, dass du heute Morgen da bist. Ja, wir wollen uns als Kirche damit beschäftigen, was es heißt, wie wir in diesem Land, in unserem Umfeld, in unserem schönen Vogtland, ansteckend ähnlich und dennoch mutig anders sein können, wie das funktioniert. Und Daniel hat vor 2 Wochen bereits gezeigt, dass genau dieses Prinzip von ähnlich und dennoch mutig anders, dass das in unserem Herzen beginnt. Es geht in unserem Herzen los. In unserem Herzen muss sich etwas verändern. Und heute soll es genau nochmal um dieses Thema gehen, ums Thema Herz. Aber es ist ein bisschen eine andere Kategorie. Und ihr werdet es merken, worum es heute gehen wird. Nämlich, es geht nicht, und das hat Daniel vor 2 Wochen auch schon gesagt, es geht auf der einen Seite nicht um irgendwelche frommen Fassaden, die wir hochziehen, wo wir denken, wir sind moralisch gut. Und auf der anderen Seite geht es nicht um irgendwie Liberalität. Es geht nicht darum, dass alles okay ist. Sondern wir wollen echt sein und es beginnt ganz tief in uns. Und deshalb heißt unser Thema heute unsere Götzen, die versteckte Sünde, oder man könnte es auch anders ausdrücken, die Sünde hinter der Sünde. Und wenn du das jetzt hörst und zweifelst, ob Gott und Kirche überhaupt was für dich ist, vielleicht bist du heute das erste Mal irgendwie nur Kirche, dann sagst du, klasse, ja, das klingt schon wieder so negativ, das bestätigt schon wieder alle Vorurteile, oder? Stimmt, dieses Thema Götzendienst und die Sünde hinter der Sünde, das klingt negativ. Und es klingt sehr, sehr abgespaced. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute mit deinem kritischen Ohr zuhörst und vielleicht feststellst an einem einen oder anderen Punkt, hey, dieses Thema ist gar nicht so abgespaced und es hat was mit meinem Leben, mit meinem Herzen zu tun. Das ist das, was ich mir heute für dich wünsche. Wisst ihr, ich habe vor 3 Monaten bin ich einem Papa begegnet, der hat 2 Kinder und die 3-jährige Tochter von ihm, die hat einen massiven Krebs gehabt, Gehirntumor. Und das ging über viele, viele Monate. Und die Ärzte haben alles Mögliche getan, operiert, Chemo und so weiter. Und irgendwann hieß es dann, ihre Tochter ist geheilt, sie können sie mit nach Hause nehmen. Und die Freude war natürlich groß. Aber ein paar Monate später fällt dieses Kind wieder um. Es kommt ins Krankenhaus und es wird festgestellt, dass es so große Gehirntumore hat, dass sie nicht heilbar sind. Und ein paar Wochen später stirbt dieses kleine Mädchen in den Armen ihrer Eltern zu Hause. Krebs. Krebs. Eine Krankheit, die so unglaublich fies ist, die unter der Oberfläche wächst. Man sieht es nicht, man merkt es meistens nicht, erst wenn es zu spät ist. Und dann ist es mit viel Leid und mit viel Tränen und mit vielen OPs und mit vielen Schmerzen verbunden. Und wisst ihr, das Verrückte ist, wenn wir heute über Götzendienst und die Sünde hinter der Sünde sprechen, dann ist es genau dieser Krebs. Die Bibel sagt Sünde und bezeichnet Sünde eigentlich als Krebs. sagt, du siehst es nicht, es wächst unter der Oberfläche, sie ist in jedem von uns drin. Du siehst es meistens nicht sofort. Es ist hart, dagegen vorzugehen. Sie frisst mich auf. Sie hat Sünde. Die Bibel sagt, Sünde ist was, was uns von innen her auffrisst. Und am Ende tötet sie dich und mich. Und deshalb heißt mein erster Punkt, ihr Lieben, wenn wir über dieses Thema unserer Götzen, die Sünde hinter der Sünde nachdenken, heißt mein erster Punkt, das Problem unter der Oberfläche. Ja, wir wollen uns anschauen, wie diese Krebssünde, der unter unserer Oberfläche unsichtbar teilweise arbeitet und wirkt, was der mit uns macht. Und wir haben ja gerade schon den Text vorgelesen aus 1. Könige 11. Und um zu verstehen so ein bisschen, in welche Situation dieser Text hineinspricht, möchte ich euch zwei, drei kurze Fakten geben zu diesem König Salomo, von dem da die Rede ist, der so viele Frauen hat. Ja. Dieser Salomo, der lebt circa 1000 vor Christus und er ist König über Israel. Sein Vater, der König David, hat ihm ein unglaublich stabiles Reich hinterlassen und es ist nachweislich später nie wieder so groß wie unter Salomo. Und zu Beginn seiner Regierungszeit steht von diesem Salomo ein übelst starkes Statement. Ein paar Kapitel vorher in der Bibel lesen wir nämlich, dass Salomo den Herrn, seinen Gott, liebte. Das ist krass, oder? Das lesen wir nämlich nicht bei so vielen Königen im Alten Testament. Das steht bei sehr wenigen dort. Und da steht ausdrücklich bei Salomo, Salomo aber liebte den Gott, seinen Herrn. Und ein paar Verse später wird man dann lesen, dass Gott Salomo fragt, hey Salomo, was willst du? Ich möchte dich beschenken, ja? Was kann ich dir Gutes tun? Gott fragt Salomo, Und wisst ihr, was Salomo sagt und was Salomo bittet? Salomo bittet nicht um Reichtum und um Einfluss und um Macht, sondern er bittet um eine Sache. Kapitel 3, Vers 9 steht, dass Salomo um ein weises, um ein hörendes Herz bittet. Und er sagt, wie soll ein Mann wie ich, der keine Erfahrung hat, dieses große Volk führen? Bitte Gott, gib mir ein weises und verständiges und auf dich hörendes Herz. Boah, das ist doch mal vorbildlich, oder? Das ist doch mal krass. Dieser Mann, der alles hat, der ein absolut stabiles Reich übernimmt, der sagt, ich will nicht mehr Macht und ich will nicht mehr Einfluss und nicht mehr Geld, sondern ich will ein weiches, ein demütiges und ein weises Herz. Gott, gib mir das bitte. Und ich finde das schon sehr erstaunlich. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, die du haben kannst, damit dein Königreich gelingt, ja, in diesem Teil der Bibel. Denn besser kannst du nicht starten. Und dieser Mann beeindruckt und fasziniert mich. Und dann kommen in den nachfolgenden Kapiteln ganz viele Beispiele, in denen beschrieben wird, was dieses König Salomo noch so macht. Ja, der baut einen Tempel und riesige Paläste, das ist einfach Wahnsinn. Man sagt ja so häufig, Salomo, er ist der weiseste Mensch überhaupt. Das heißt, heute beziehen sich noch Philosophen und Lieddichter auf ihn, auf seine Texte und nicht nur irgendwelche christlichen Heinis, sondern Philosophen eigentlich weltweit beziehen sich auf seine Weisheit. Er hat Dinge gesagt, die Wissenschaft erst teilweise im 18., 19. Jahrhundert herausgefunden hat. Das ist verrückt, welche Zusammenhänge er erkannte. Er hatte ein riesiges Heer, eine riesige Schiffsflotte. Es kamen Leute nur zu ihm, um seine Weisheit zu hören, um ihm zuzuhören, um seine Gerichtsurteile mitzuerleben. Wahnsinn! Ein Mann, das kann man sich nicht vorstellen. Da bleibt dir der Mund offen stehen. Und du merkst, dass alles, was wir heute an Reichtum da haben, daneben blass aussieht, neben dem, was dieser Salomo war und ausgestrahlt hat. Und dann kommt aber eben dieses Kapitel 11, was wir gerade gelesen haben. Dieses Kapitel 11, wo da steht, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Salomo, versteht ihr das? Dieser Salomo, der am Anfang so eine gute Beziehung zu Gott hat, der, wo alles super ist, wo alles perfekt ist, du kannst nicht besser starten. Der übertritt bewusst ein Gebot seines Gottes, den er liebt. Und jetzt können wir leicht eine Moralkeule auspacken. Und wir hatten das letzte Woche, vor zwei Wochen. Ja, wir hatten das vor zwei Wochen. Wir können die Moralkeule auspacken und sagen, wie dämlich muss man sein? Oder wir können liberal sein, können sagen, ja, alles okay, ist doch alles kein Problem. Warum hat denn dieser Gott ein Problem damit? Aber wisst ihr, das Problem von Salomo liegt viel, viel tiefer, als dass er hier nur ein Gebot von Gott ignoriert. Weil hinter dieser Sünde, diese Frauen zu heiraten, obwohl er es nicht durfte, steht noch eine ganz andere Sünde. Und dazu müssen wir uns ein Wort in dem Text genauer anschauen. Und zwar steht es in Vers 2, da steht, Salomo aber hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Und wisst ihr, das Wort, das hier verhängen, für hing mit großer Liebe, das ist das Wort hängen, was da verwendet wird, kann man übersetzen mit ankleben oder anhaften. Das heißt, also hier steht, Salomos Herz klebte, es haftete an diesen Frauen. Und es hing, es klebte mehr an diesen Frauen, als es an Gott hing. Diese Frauen sind zu seinem Gott geworden. Sie sind zu seinem bestimmenden Prinzip geworden. Und genau das ist sein eigentliches Problem. Die Sünde, und jetzt versteht ihr auch, was die Formulierung heißt, die Sünde hinter der Sünde ist immer Götzendienst. Du machst etwas anderes zu deinem Gott als Gott selbst. Ja? Und die Bibel macht an verschiedenen Stellen sehr, sehr deutlich, dass unser Herz, genau wie das von Salomo, immer an was klebt. Und ich habe überlegt, womit könnte ich das vergleichen, dass es euch hängen bleibt. Und ich habe, willst du mal vergleichen mit so einer Laus, ja? Ich habe hier immer so ein Bild mitgebracht. So eine widerlich kleine Laus. Ja? Und damit kennen sich ja einige von uns sehr gut aus. Ja? Vor zwei Wochen hat man nach der Kiki so eine richtig freudige Nachricht. Ja? Ein Mädel hat Läuse gehabt, grandios, und alle Eltern haben sich richtig gefreut, als sie zu Hause die Haare ihrer Kinder durchkämmen konnten. Ja? Aber wisst ihr, diese Läuse sind ein gutes Beispiel für das, was die Bibel sagt, wie unser Herz ist. Sagt, es ist eine Laus, was sich immer irgendwo ran hängt. Läuse können nur überleben, solange sie an unserem Kopf sind, an der Kopfhaut, an den Haaren hängen. Wenn man es rauskämmt irgendwie, dann werden sie sterben. Genauso ist es mit unserem Herz. Es hängt immer wo dran. Solange wir leben auf dieser Erde, und egal ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist, ob du einer ganz anderen Religion folgst oder ob du einfach sagst, du bist atheistisch, was auch immer. Das, woran dein Herz klebt, das ist dein bestimmendes Prinzip. Das ist dein Gott. Ja, dein Gott ist da, wo dein Herz klebt. Dort, wo sie es ranhängt. Dein Gott ist das, was dir Bedeutung gibt, was dir Identität geben darf. Dein Gott ist das, wovon du dir deine tiefsten Sehnsüchte stillen lässt. Dein Gott ist diese Sache, ohne die du dir ein glückliches Leben nicht mehr vorstellen kannst. Dein Gott ist diese Sache, wenn du die Sache, die eine Sache nicht mehr hättest, würde dein Leben zusammenbrechen. Das ist dein Gott. Die Sünde hinter der Sünde ist immer Götzendienst. Ja, du machst etwas anders zu deinem Gott als Gott selbst und hoffst dir davon Glück, Liebe und Identität. Und Lieben, wenn es um Sünde geht, dann brechen wir immer zuerst das erste Gebot. Ja, und das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, das ist das erste Gebot, was Gott damals so seinem Volk gibt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja? Und Luther hat es schon erkannt, dass wenn wir Götzen, wenn wir irgendwie Sünde tun oder wenn Sünde in unserem Leben ist, dann ist nicht diese eigentliche Sünde in erster Linie unser Angriffspunkt, sondern wir müssen uns überlegen, was steht dahinter? Was ist der Götzendienst, der hinter dieser Sünde steht? Ja, das hat schon Luther erkannt und jetzt brauche ich weiß, es ist Sonntagmorgen, aber wir müssen mal ganz kurz ein bisschen arbeiten. Ja, bitte. Also jetzt braucht ihr eure maximale Konzentration. Das ist ein Zitat, was sehr, sehr herausfordernd ist, aber was es sehr gut zusammenfasst. Luther schreibt, du siehst selbst, dass alle, die nicht zu jeder Zeit auf Gott vertrauen und bei ihrem Handeln, Leiden, Leben oder Sterben nur seine Gunst und sein Wohlgefallen erhoffen, sondern sie bei anderen Dingen oder bei sich selbst suchen, dieses Gebot, und damit ist das erste gemeint, ja, nicht halten und Götzendienst tun. Und jetzt kommt's. Selbst wenn sie alle anderen Gebote halten würden, dazu noch viel beten und fasten würden, sowie allen Gehorsam, alle Geduld, alle Keuschheit und Unschuld auf einem Haufen hätten, würde es nichts bringen. Denn das Hauptwerk ist nicht da, ohne dass die anderen alle nichts sind, als lauter Blendwerk, Schein und Schönfärberei, aber nichts dahinter. Boah, dieser Luther, ey, das ist übelst deutlich, er sagt, hey, dein ganzes Regeln befolgen, ja, denk an vor 2 Wochen, dein Regeln befolgen, dein Moralismus, es wird dir nichts bringen, wenn dein Herz nicht bei Gott klebt. Wenn er nicht der ist, der dir Identität geben darf, wenn er nicht der ist, von dem du dir deine Sehnsüchte stillen lässt, dann ist das alles nur eine moralische Fassade und es sieht vielleicht auch gut aus, aber es bringt nichts. Luther sagt, es ist Schein, Schönfärberei und nichts, aber auch gar nichts steckt dahinter. Und genau deshalb müssen wir viel, viel tiefer ansetzen. Und wenn wir in unserer Kirche von Sünde reden, ihr Lieben, dann wollen wir nicht nur von dem reden, was man sieht, was an der Oberfläche ist, ja? Sondern wir wollen uns immer fragen, was ist eigentlich der Gott, der Götze, der in meinem Leben dahinter steht, dass ich so sündigen muss, an dem mein Herz klebt? Weil hinter jeder Sünde, und das müsst ihr euch merken, bitte merkt euch diesen Satz, hinter jeder Sünde steht tief unter der Oberfläche Götzendienst. Mir ist was anderes wichtiger, ich erwarte mir von was anderem mehr Bedeutung als von Gott selbst. Und wisst ihr, ich kenne mich damit sehr gut aus, ihr Lieben. Ich habe jahrelang eine Jugendgruppe geleitet, hier in Auerbach in der Region. Und dann gab es ein Jahr, da sind übelst viele Leute zum Studium gegangen. Ja, alle haben gesagt, ja, mach's mal gut, wir gehen studieren und machen jetzt so ein bisschen unser Ding. Und es ist, und es wurden immer mehr. Und es waren absolute Schlüsselpersonen. Das ist noch nur dazu sagen. Das waren Leute, die waren wirklich Säulen dieser Jugendgruppe damals. Ja, auf die habe ich gebaut. Die haben mitgezogen, die haben Dinge gemacht. Und mich hat es übelst runtergezogen. Es hat mich so fertig gemacht. Ich saß teilweise zu Hause, war einfach nur am Boden zerstört und war wütend auf diese Leute, was die sich einbilden, was die sich trauen, mich hier allein zu lassen. Ja, weil sie groß Karriere machen wollen. Was bilden die sich eigentlich ein? Und ich habe angefangen, schlecht über sie zu reden, habe angefangen, schlecht über sie zu denken, habe anderen Leuten das versucht auszureden. Und irgendwann saß ich dann mal abends zu Hause und habe überlegt, warum, Dominik, warum bist du eigentlich so angekratzt und so sauer und so wütend? Und habe gemerkt, dies beschäftigt mich so sehr, dass diese Leute gehen. Aber wisst ihr, es beschäftigt mich nicht, weil ich irgendwie, ja, weil es mir um Gottes Ehre oder irgendwas geht. Ja, das hat mich immer gesagt. Aber eigentlich ging es mir nur um mich selbst. Weil mir hat es gefallen, dass diese Leute zu mir kamen und mich um Hilfe gefragt haben. Mir hat es gefallen, dass sie mir zugehört haben bei Predigten. Mir hat es gefallen, dass ich ihre Bezugsperson war. Und habe unglaublich viel Selbstwert daraus gezogen, dass diese Leute von mir abhängig waren und ich sie kontrollieren konnte. Und wisst ihr, mich hat es so gezackt und mich hat es so geärgert und mich hat es so wütend gemacht. Nicht, weil es mir um Gott ging, sondern weil es mir um mich ging. Weil ich meine Anerkennung aus ihrer Aufmerksamkeit gezogen habe. Weil es mir so wichtig war, was sie über mich denken. Weil es so wichtig war, dass sie mich immer wieder bestätigen. Mein Gott war meine Anerkennung und mein Einfluss. Und es hat mir viel, viel mehr Bedeutung in meinem Leben gegeben als Gott. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Jugendarbeit, gerade in den ersten Jahren, glaube ich, nicht für Gott gemacht, sondern für mich selbst. Für mein Ego. Damit es mir gut geht. Und jetzt pat ist es weggebrochen. Und auf einmal kam zum Vorschein, woran mein Herz hängt und klebt. Weil Gott es weggenommen hat. Möchte ich noch ein Beispiel? Wir waren diese Woche, vor 2 Wochen bei Freunden in Dresden. Und die haben mir erzählt, dass nächste Jahren einen Roadtrip machen. Ja, 2 Monate durch Europa reisen mit einem Bulli, richtig schön. Und es sind Studenten. Und irgendwie ist mir dieser Gedanke, als wir mir das erzählt haben, dieser Gedanke durch den Kopf geschossen. Das ist ja unfair. Und ich bin so krummelig geworden. Und ich war so richtig beim Kaffee trinken dann so richtig ärgerlich, weil ich gedacht habe, wie können sich das leisten? Die Studenten und ich. Ich racke mir einen ab und reiße mir einen Arsch auf. Und ich bin froh, wenn ich mir 2 Wochen Urlaub leisten kann. Und ich war so neidisch und so richtig lustlos. Und ich habe festgestellt, krass, Dominik, dein Götze, mein Götze ist mein Lifestyle. Und das, wo ich glaube, mithalten zu müssen mit anderen. Das, wo ich glaube, dass ich das unbedingt brauche. Und ich will dich herausfordern, was ist dein Gott? Wo klebt dein Herz wirklich dran? Ja? Und ich möchte dir verraten, was ein guter Gradmesser ist, wie du das entdecken kannst. Ein richtig, richtig gutes Merkmal oder ein Zeichen, woran du erkennst, was deine Götzen sind, sind heftige Gefühle. Heftige Gefühle sind unglaublich gute Gradmesser. Ja? Wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn dich jemand kritisiert? Ja? Gehst du durch die Decke und vollkommen wie so eine Rakete? Oder bist du am Boden zerstört und verzweifelst und kannst nicht mehr und weinst nur noch? Wisst ihr, welcher Gott dahinter steht? Hinter beiden Extremreaktionen. Wisst ihr, welcher Gott dahinter steht? Steht der Gott dahinter, mein Leben hat nur dann Wert, wenn andere mit mir zufrieden sind. Wenn andere mich schätzen und ich nicht kritisiert werde, dann. Und wir leben in einer Region, das ist natürlich, dass auf der Straße Leute brüllen und ihre ausländerfeindlichen Parolen rufen. Und wisst ihr, ich habe manchmal so den Eindruck, was ist mir eigentlich wichtig? Was ist diesen Leuten wichtig? Was steht von Glaubenssatz hinter ihren Reaktionen? Dahinter gegen Ausländer zu sein, was steht da dahinter? Klar, die Angst darum, dass mein Lebensstandard gefährdet ist, dass ich zurückstecken muss, dass ich mir das nimmer leisten kann, was ich mir die ganze Zeit leisten konnte, was völlig irreal ist, aber das ist der Götze, der dahinter steht. Wie gehst du damit um, wenn du gehofft hast, deine Frau schläft heute mit dir und dann hat sie keine Lust? Wirst du vielleicht wütend? Versinkst du in Selbstzweifel? Wirst du wütend? Ziehst du ein Porno rein? Keine Ahnung. Was sind heftige Gefühle in deinem Leben? Und die führen nicht nur oft zu Sünde, sondern die zeigen uns ganz sehr solche Gefühle, was in unserem Leben dahinter steht. Und es ist unendlich wichtig zu identifizieren, ihr Lieben, welcher Götze steht in meinem Leben da. Was ist in meinem Herzen? Und wisst ihr, leider ist uns Salomo an der Stelle überhaupt kein Vorbild. Sein Herz hängt an diesen Frauen, an ihrer Liebe, an ihrer Aufmerksamkeit. Und nicht nur daran, sondern so Frauen, wenn du damals viele Frauen hattest, das war nicht ungewöhnlich, denn du hast damit so eine wirtschaftliche und politische Macht ausgestrahlt. Ja, ich bin jemand. Und das ist ihm so wichtig. Das ist ihm viel wichtiger als Gott. Und ich möchte nochmal die beiden Verse vorlesen, ja. Und seine Frauen, diese 1000 Frauen, neigten sein Herz. Und im Alter neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz seinem Gott, wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass Salomo an einem Morgen mal aufwacht, sich am Kopf kratzt und wundert, Mensch, wo kommen denn die ganzen Frauen her? Ist ja komisch. Ja? Oder dass er von heute auf morgen draufkommt, auch den Göttern dieser Frauen zu dienen. Ja, baut dann auch noch Tempel für die. Das ist doch keine fixe Idee, die einfach mal so kommt. Sondern das ist ein ganz leiser und schleichender Prozess in deinem, meinem und in Salomos Leben. Irgendwann hat er 10 Frauen, also 100, 500. Und irgendwann hat er eben diese 1000 Frauen. Und 9 Kapitel, nachdem über Salomo gesagt wurde, dass er den Herrn liebte, kniet er vor den Göttern dieser Frauen nieder. Das Problem, das eigentliche Problem liegt in der Tiefe. Die Sünde hinter der Sünde. Ja, Salomo hängt sein Herz an die Frauen. Er erwartet von ihnen und von dem, was sie ihm geben, nämlich wirtschaftliche und politische Macht, erwartet er sich mehr als von Gott. Sie dürfen seine Sehnsüchte stillen. Sie sollen ihn glücklich machen. Seine Macht. Und nicht Gott. Und am Ende bleibt er leer. Und das ist übrigens immer das Ergebnis von Götzendienst. Am Ende bleibst du nur so eine leere, kalte und tote Hülle. Weil es nicht hält, was es verspricht. Und deshalb heißt mein zweiter Punkt, die Lösung in der Tiefe. Ja, wir haben ein Problem unter der Oberfläche. Und deshalb brauchen wir eine Lösung, die in der Tiefe ansetzt. Ja, wenn mein Götzendienst so tief in unseren Herzen verwurzelt ist und wenn er so dramatische Auswirkungen hat, dann brauchen wir eine Lösung, die ganz tief und an der Wurzel ansetzt. Denn wir sind als Kirche davon überzeugt, dass Götzendienst, und wenn wir in unserem Leben anderen Dingen mehr gehorchen als Gott, dass es eigentlich nur zeigt, dass wir nicht tief genug verstanden haben, was das Evangelium wirklich heißt. Und was das Evangelium ist, ja, Daniel hat es letzte vor 2 Wochen sehr, sehr gut erklärt. Es bedeutet nämlich, dass Jesus der perfekte König ist. Versteht ihr, Salomo war auch König. Salomo hatte alles, was du dir vorstellen kannst. Ein Riesenreich, Kohle, alles, Weisheit, alles. Es ging nicht besser. Aber trotz der besten Voraussetzungen vergeigt er am Ende sein Leben und nicht nur sein Leben, sondern wir sehen in dem ganzen Verlauf dieses Volkes Israel, dass das ganze Land dahin ist. Es zerbricht nämlich, nachdem Salomo stirbt. Salomo hält so stark an seinen königlichen Privilegien fest. Und er fokussiert sich immer stärker auf das, was er tun kann und was er hat. Dass er Gott verdrängt. Und dass es diese Liebe zu Gott verdrängt so sehr, dass er sich genauso vor den anderen Dingen Götzen niederwirft wie vor seinem Gott. Und jetzt im Vergleich dazu Jesus. Jesus, der wahre König, der seine, im Vergleich zu Salomo, versteht er, seine kompletten göttlichen Privilegien aufgibt. Dieser Jesus ist jemand, der lässt sich in eine widerlich vollgeschissene Futterkrippe legen. Er wird als Baby verfolgt. Er macht eine Ausbildung bei seinem Papa am Existenzminimum. 30 Jahre, ja, lebt er zu Hause. Muttersöhnchen. Er wird von anderen als Fresser und Weinsäufer betitelt. Er sucht sich 12 Gurken, mit denen er durch die Gegend zieht. Und alle belächeln ihn. Und irgendwann wird er verhaftet und von einem dieser 12 Gurken aus der Gurkentruppe wird er verraten durch einen Kuss. Er lässt sich foltern, auslachen, anspucken und an Kreuz hängen. Dieser König ist ein ganz anderer Jesus. Also dieser Jesus ist ein ganz anderer König als dieser Salomo, oder? Dieser Salomo, der sich festhält an dem, was ihm seine Frauen geben können. Und dieser Jesus im Vergleich dazu, der alles loslässt, obwohl er alles hat. In diesem Jesus geht es nicht um seine Bedürfnisse, es geht ihm um meine Identität, um deine Identität, um unser Leben. Ja. Wisst ihr, Jesus hatte davon gar nichts. Dieses ganze Ding ging auf seine Kosten. Und umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr beschämt es mich, weil ich merke, wie viele andere Götzen in meinem Leben da sind. Weil ich merke, wie wichtig es mir ist, was mit meinem Geld wird oder was die Leute über mich sagen, was sie über mich denken, wie ich selbst meine Klamotten, ganz ehrlich, meine Klamotten und mein ganzes Reden danach richte, was ich mir von anderen erhoffe, was sie über mich denken sollen. Das ist einfach nur krass. Und dann sehe ich diesen Jesus, den alle ausgelacht haben. Und der bis zur maximalen Schamgrenze erniedrigt wurde, splitterfasernackt an einem Kreuz hängen, um meinem und deinem Leben Bedeutung zu geben, um uns all das zu geben, was wir fälschlicherweise bei uns selbst suchen. Versteht ihr, Jesus ist der perfekte König, weil er seine Privilegien aufgibt und er sich selbst aufgibt, um uns all das zu geben, was du und ich fälschlicherweise bei anderen suchen. Und wisst ihr, das Traurige ist, dass diese Botschaft sowas von überhaupt nicht neu ist. Die ist nicht neu. Viele von euch, die vielleicht Christen sind oder schon länger in der christlichen Kirche, Gemeinde irgendwie unterwegs sind, die kennen diese Botschaft. Aber das ist diese Gefahr, dass du diese Message an dir vorbeiziehen lässt. Und dass du weiterhin versuchst, einfach nur an deinem Verhalten zu schrauben, irgendwie einen moralischen Standard zu erfüllen, dich so zu verhalten, wie es die Gruppe oder die Kirche oder was weiß ich, irgendjemand von dir verlangt. Aber eigentlich kämpfst du nur an der Oberfläche. Eigentlich ist es nur Fassade. Und vielleicht wirst du nicht mehr lügen. Aber eigentlich nur, um zu vermeiden, dass es rauskommt. Und um wen geht's wieder? Wieder um dich. Wieder um die Anerkennung, ja, weil du hast keine Lust, dass es rauskommt. Deswegen lügst du ja nicht. Oder vielleicht wirst du auch deinem Partner irgendwie was Gutes tun, aber noch nicht, weil du so selbstlos bist, sondern weil du dir hoffst, dass abends vielleicht im Bett noch was geht. Und du wirst vielleicht Geld spenden, aber nur vielleicht, um bei der nächsten Predigt über Geld kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und es geht wieder nur um dich. Versteht ihr, das ist das Tragische. Du kannst dein Verhalten ändern, aber in deinem Herzen ändert sich gar nichts. Es kann viel besser aussehen, dein Leben. Aber das Eigentliche ist nicht passiert. Nämlich eine Veränderung in deinem Herzen. Es klebt in der Tiefe und unter der Oberfläche immer noch an den gleichen Götzen. Und daran hat Gott wirklich überhaupt kein Interesse. Null. Wirklich nicht. Meine Lieben, wenn wir vorankommen wollen im Kampf gegen Sünde und gegen die Bedeutungslosigkeit in unserem Leben, gegen den Frust, dann muss Jesus jeden Tag neu in jedem Lebensbereich unser König werden. Versteht ihr? Das ist die wahre Waffe gegen Götzendienst, weil wenn du würdest dich nicht mehr nach anderen Frauen umdrehen müssen oder Pornos anschauen, wenn Jesus deine wahre Schönheit ist. Und du würdest nicht mehr von Kritik umgehauen werden, selbst wenn sie noch so massiv ist. Warum? Weil dein Wert nicht daran hängt, was die Leute über dich denken, sondern was dieser eine König, der alles für dich aufgibt, was der über dich sagt und über dich denkt, weil er dich liebt. Und du würdest nicht mehr an deinen Kindern, an deiner Erziehung klammern müssen und von ihnen alle Bedeutung hoffen müssen, ja, so wie es viele Eltern heute tun. Weil deine Bedeutung im Leben an Jesus hängt. Und es geht bei so kleinen Dingen los, du würdest nicht mehr lügen müssen, wenn du irgendwo zu spät kommst und irgendwelche fadenscheinigen Ausreden finden. Du könntest einfach sagen, ich habe es vergessen oder ich bin zu spät los oder ich habe es verbummelt. Weil es egal ist, wie die anderen über dich denken. Denn du weißt, wie Gott, wie sein Sohn, wie Jesus über dich denkt. Und das ist genau der Punkt, ihr Lieben. In dem Moment, wo du sündigst, wird deutlich, dass dein Herz wo ganz anders nach seiner Hoffnung und nach seiner Rettung sucht, als bei Jesus. Ja, Daniel hat es letzt vor 2 Wochen so gesagt, wir versuchen uns immer selber zu retten und zu erlösen. Und wenn wir sündigen, dann wird genau das sichtbar. Dann scheitern nämlich unsere Selbsterlösungsversuche. Und das ist die Sünde hinter der Sünde, versteht ihr? Unser Selbsterlösungsversuch, unser Götzendienst, wo wir versuchen, unsere Oberflächen aufzupolieren. Und deshalb ist es niemals sinnvoll und zielführend, Moral oder Verhalten zu ändern, sondern wir brauchen eine Lösung, wir brauchen Jesus viel tiefer in unserem Herzen. Und wir brauchen ihn, du brauchst ihn heute mehr als Gott und König in deinem Leben. Weil er der Einzige ist, der dir das geben kann, was du überall suchst. Und das ist heute keine einmalige Sache. Das ist keine einmalige Entscheidung heute, wo du sagst, ich hau jetzt alles aus meinem Leben raus, ja. Oder Jesus ist jetzt König in meinem Leben. Sondern das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen darfst. Und heute ist auch so ein Tag, wo du das treffen darfst. Wenn du möchtest, kannst du Jesus heute ganz bewusst dein Leben so hingeben und das zu sagen, ich möchte, dass du der bist, der Gott ist in meinem Leben. Und du darfst es jeden Tag wieder tun. Denn das ist Veränderung, ja. Veränderung findet nicht mit einem Mal statt, sondern es ist ein Prozess, ihr Lieben, der startet heute. Und ich hoffe, dass wenn wir uns mit 80 oder 90 Jahren, solange wir so leben, wenn wir uns da begegnen, dass wir immer noch am Arbeiten an der Stelle sind. Und ich möchte dir 2 konkrete Schritte mitgeben, die du heute, die du jetzt tun kannst beim nächsten Lied. Und das sind 2 Dinge, die ich in der Predigt schon gesagt habe. Die erste Sache ist, dreht sich um heftige Gefühle. Überleg mal, wo in deiner letzten Woche waren heftige Gefühle im Spiel? Ja? Wo warst du überheblich? Wo warst du lieblos? Wo warst du arrogant? Wo warst du verärgert? Krummelig, vielleicht so oder ignorant und bist laut geworden, hast dich geärgert über jemanden oder innerlich laut geworden, so ganz still oder hast dich zurückgezogen. Das sind heftige Gefühle und dahinter steht etwas Größeres. Versteht ihr? Dahinter steht, hinter diesem Gefühl, steht irgendwas, was verletzt wurde, irgendein Stolz, irgendwas, was von dem du mehr Anerkennung erhoffst als von Jesus. Und ich wünsche dir, dass du das jetzt, dass du mal darüber nachdenkst, wo war das und was könnte dahinter stehen. Und dass du das ganz bewusst vor Gott aussprichst und ihm hinlegst und einfach sagst, wie es ist. Und es bekennst, Gott, mir ist es viel wichtiger, was die Leute in meiner Kirche von mir denken und wie sie mich geistlich vielleicht einschätzen als du. Ich bekenne dir das so ehrlich. Und der zweite Schritt ist dann, darüber nachzudenken, über diese Liebe von Jesus. Denk mal darüber nach, wie Jesus dir in seiner Liebe die Anerkennung und den Respekt geben will, den du überall woanders suchst. Das Verrückte ist, er liebt dich, obwohl er weiß, dass dir so viele Dinge im Geheimen wichtiger sind als er. Und ich wünsche dir, dass du das vor Augen halten kannst, in Momenten, wo du den Eindruck hast, versagt zu haben. Aber in diesem Moment, wo du über ein heftiges Gefühl nachdenkst und merkst, hier bin ich vor diesem heiligen Gott gescheitert, dass du neu darüber nachdenkst, wie er sich dennoch für dich entschieden hat. Und da steht und dich umarmt und dich lieb hat mit seinen Wunden, weil er dein Leben gelebt hat und dein Tod gestorben ist, damit du leben darfst. Er will dein Herz verändern. Und es tut manchmal weh. Das ist harte Herzensarbeit, ihr Lieben. Aber das ist das Einzige, was uns wirklich heilt. Und was uns davon erlöst, ständig irgendwie wie so eine Laus von Kopf zu springen. Und uns an Dingen festzuzurren, die uns am Ende leer lassen werden. Du darfst dich vor ihn stellen, jetzt während den Liedern. Und darfst es aussprechen und bekennen. Und neu seine Vergebung und seine Liebe in Anspruch nehmen. Das erste Mal oder zum tausendsten Mal. Ist ganz egal. Triff diese Entscheidung und stell dich vor diesen Gott. Bekenn und lass dich neu füllen. Halt dir vor Augen, wie seine Liebe dich verändert und wie sie dir viel mehr gibt als alles andere.